Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Shift. The Shift ist der Podcast der Shift 3 Community, wo es bewusst um Menschen, Prozesse und Technologie geht, aber nicht nur um Technologie. Und ich habe heute einen sehr interessanten Gesprächsgast bei mir hier in Hamburg, den ich vor, ich weiß gar nicht wie lange Zeit, kennengelernt habe, bei einem seiner ersten Auftritte, wie ich gerade erfahren habe, auf einer größeren Bühne. Natürlich hat er schon intern sehr, sehr viel gesprochen, aber auf einer größeren Bühne zu stehen, das war das erste Mal. Und ich war sehr begeistert von seiner Geschichte. Und deswegen freue ich mich, dass er heute auch das erste Mal in diesem noch sehr jungen Podcast-Format heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, Marco Hübelscherer.
Danke, André, für die Einladung.
Ich freue mich wirklich sehr, dass du mit deiner sehr, sehr spannenden Geschichte heute mein Gast bist. Was hat mich damals so besonders gecatcht? Mich hat gecatcht, dass du, und da auch die sehr starke Verbindung zu unserem Shift-Thema, Shift-3-Thema, dass du eine nicht so alltägliche Karriereplanung und Weg genommen hast, was ich eigentlich sehr motivierend und bereichernd fand, weil das für viele andere Menschen da draußen, glaube ich, auch ein spannendes, interessantes und aber sehr authentisches Vorbild sein kann, wie man seinen Weg im Logtech oder in der Logistik oder auch im Unternehmen gehen kann. Und das fand ich sehr interessant, dass du den Mut hattest, dich dort zu zeigen, dass du den Mut aber auch hattest, über die Themen zu sprechen und dass du über sehr interessante Themen gesprochen hast. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich gar nicht, welchen Weg du genommen hast. Aber da wollen wir heute mal etwas tiefer einsteigen und genau diese Facetten mal beleuchten, gerade um das Thema Mentoring, Mentorship, was waren die wichtigen Stationen in deinem Leben. Und The Shift und unser Podcast hat genau auch die Intention, so ein bisschen hinter die Technologie und auch hinter die Fassade zu gucken, die ja immer sehr bunt, schillernd und von ganz vielen Erfolgserlebnissen gekrönt ist. Und wir wissen ja alle, das Leben funktioniert ja so nicht. Leben ist ja immer eine Achterbahnfahrt und ich bin mir sicher, dass das bei dir vielleicht genauso war, mit dem einen oder anderen Ausschlag. Da wollen wir heute mal ein bisschen tiefer eintauchen. Und deswegen gleich mal so der erste Faden, um da auch ein bisschen besser zu verstehen. Wie bist du geprägt? Wo kommst du her? Was waren so deine ersten Stationen? Wo bist du aufgewachsen?
Ja, im Endeffekt komme ich aus Unterfranken, nähe Würzburg, im kleinen Provinzstädtchen bei Bernheim. Sehr nah zu Ipofen, wo auch unsere Zentrale ist von der Knauf-Gruppe. Und ja, schon als Kind ist man da an der Firma tagtäglich vorbeigefahren und irgendwie wollte man immer zu der Firma. Man hat das gesehen und ja, demnach auch relativ schnell nach der mittleren Reife entschieden, ich möchte dahin, auch beworben. Und es hat geklappt, ich weiß nicht warum bis heute, aber ja, es hat geklappt. Durchschnittsschüler würde ich sagen, nicht gerade der Lernwilligste, bin gut durchgekommen. Und aber ich glaube, im Vorstellungsgespräch hat es ganz gut gematcht zwischen dem Personalerin und mir. Und ja, dann eine ganz normale Lehre begonnen dort als Industriekaufmann. Und der Vorteil bei so einer großen Firma ist, man sieht die ganze Firma von Werkaufbau, Verkaufsinnendienst, Einkauf, Verkauf, Logistik. Und ja, am Ende hatten wir die Chance, einen Wunsch zu äußern. Und am Ende hat es mir dann doch in der Logistik am besten gefallen. Habe tatsächlich im Auftragsmanagement angefangen, im direkten Kontakt mit Kunden. Da auch viel gelernt, die ersten SAP-Berührungspunkte bekommen, tiefer eingestiegen. Ja, und dann war es dann irgendwann mal an der Zeit, was Neues zu machen. Also ich nehme es vorweg, ich habe, glaube ich, keinen Beruf länger als 3 Jahre gemacht bei uns. Es ist immer wieder Zeit für Veränderung. Es wird auch dann langweilig, wenn man es irgendwann mal kann. Und ja, dann habe ich mich entschieden, mal ins erste Außenwerk zu gehen. Und es war ein sehr spannender Schritt, wie ich finde.
Ja. Lass uns noch mal ein bisschen zurückgucken. Ne? Du hast das ja angesprochen, du bist als Kind da schon immer vorbeigefahren. Wusstest du denn als Kind, was Knauf überhaupt macht?
Ja, ja, muss ich sagen.
Hat dir das erzählt, deine Baustoffe, das konntest du was mit anfangen?
Die halbe Region hat dort oder arbeitet nach wie vor dort. Man sieht es überall im Baumarkt, man sieht es daheim. Und die Eltern erzählen schon auch immer, was passiert da.
Und als Kind, Schule, hast du gesagt, war nicht unbedingt so dein Thema, ne?
Ja. Es gab andere Stärken.
Ich gar nicht drauf hinaus. Genau, andere Stärken. Das wäre meine Frage gewesen. Was waren so eine.
Eher Fußball fokussiert. Ja. Das waren eher meine Stärken früher. Ja. Natürlich super toll mit Freunden getroffen, Netzwerk. Das waren meine Stärken in der Jugend, würde ich sagen, ja.
Und du bist ja, du hast es mir erzählt, in einem kleinen Ort auch aufgewachsen, ähnlich wie, da kommen aus solchen Verhältnissen komme ich auch, also Verhältnis klingt so doof, ne? Ist nicht so gemeint, also ich meine, das Umfeld war, man kannte sich und man kennt sich ja immer noch und das ist ja auch besonders dann, das heißt, da sind ja viele Freundschaften, die über längere Zeit auch noch bestehen, gerade wenn man dann auch da bleibt. Deine Jugend, wie war die so geprägt? Fußball spielen und?
Fußball spielen.
Party machen und?
Party machen, ja. Auf,
ja. Ja. Position? Welche Position auf dem Platz?
Mittelfeld,
Regisseur. Rechts, links, Mitte, Sechser?
Mitte, Sechser.
Ja, Sechser.
Abräumer, ja. Gestalter.
Ja, okay.
Was bewegen wollen.
Und das Abräumer und Gestalter, ja? Sind das auch Dinge, die du dir in deinem dann beruflichen Alltag mit übernommen hast?
Abräumen weniger, gestalten ja, muss ich sagen. Gestalten, mutig natürlich auch, jemanden mal abzuräumen.
Ja.
Aber mehr auf Gestalten,
ja. Und der klassische oder der moderne Sechser ist ja auch so ein bisschen für mich, ich spreche da natürlich auch aus eigener Erfahrung, weil ich habe auch die Sechs über lange Zeit getragen. Habe ich früher nie gespielt, aber umso älter ich wurde, umso mehr habe ich mich mit dieser Position angefreundet. Ist ja auch eine sehr, zum einen strategische, aber auch ausdauernde. Sind das Eigenschaften, die dich auch beschreiben? Bist du ausdauernd? Bist du Stratege?
Ausdauernd trifft zu, da ich jetzt schon den dritten Marathon gelaufen bin letztes Jahr. Würde ich schon sagen, Ausdauer auf jeden Fall eine Stärke. Strategisch fällt mir tatsächlich öfter mal schwer. Ich bin lange Zeit im operativen Geschäft unterwegs gewesen. Im Fußballerischen würde ich sagen, ja. Im Geschäftlichen kann ich dran arbeiten, würde ich sagen.
Okay, können wir vielleicht ja nachher nochmal drauf zu sprechen. Fußball, heute immer noch Thema bei dir? Spielst du, gehst du, guckst du gerne Fußball?
Ich schaue gern Fußball, allerdings spiele ich nicht mehr.
Okay, irgendwann aufgehört dann?
Leider nicht mehr drin mit Familie und Job. Und
es ist ja auch in einem gewissen Alter dann auch, wenn man nicht mehr so viel trainieren kann, weil die Zeit es auch nicht hergibt mit Familie und Co. Man wird ja auch verletzungsanfälliger, von daher kann ich die Entscheidung total nachvollziehen. Ja. Und dein fußballerisches Herz mal ab und zu mal ein Stadion oder...
Ja, schon sehr gern.
Ja. Und ist das schon Bayern da bei euch?
Ja, natürlich. Ja.
Ist man da dem bayerischen Verein ein bisschen zugeneigt?
Ja, ich oute mich als Bayern-Fan heute. Ja. Okay. Also die Region ist mehr Nürnberg.
Ja.
Aber wie es bei den meisten ist, Papa hat uns damals mitgenommen. Erstes Mal Olympiastadion, wird man nie vergessen. Mhm. Alter von 5, 6 Jahren. Und seitdem schaue ich, dass regelmäßig 3, 4 Mal die Runde in die Allianz Arena kommen. Mhm.
Vielleicht jetzt mal so ein bisschen den Schwenk zurück, was du schon angeteasert hast, auch in Richtung Ausbildung und vieles gesehen und Unternehmen, nicht lange in einer Station gewesen, sondern einen relativ guten Blick für die Company bekommen. Du bist mir auch so ein bisschen als jemand aufgefallen, der auch Potenziale hat, auch selber Menschen mitzunehmen auf die Reise. Na, was waren denn so deine persönlichen Highlights in Bezug auf Menschen, die dich geprägt haben im Unternehmen, aber auch darüber hinaus vielleicht. Meine Frage geht in Richtung Mentoring, Mentorship, also dieses Menschen an der Seite zu haben für eine längere Zeit oder auch kürzer. Gab es schillernde Persönlichkeiten, die dir ganz wichtig waren, weil sie dir vieles ermöglicht haben im Unternehmen?
Auf jeden Fall. Zwei Stück kommen mir sofort in den Kopf.
Ja.
Einer hat mich tatsächlich damals ins Außenwerk geholt.
Ja, wo war das Außenwerk?
30 Kilometer südlich, auch in Unterfranken.
Aber schon auch ein bisschen anders, wenn man nicht in der Zentrale ist, ne?
Ja, genau. Ja. Also es ist ein bisschen anders, würde ich sagen. Mhm. Ja. Da ist dann auch mal die kurze Hose erlaubt oder lockere Schuhe.
Ja.
Nee, war eine tolle Zeit dort und bin auch sehr dankbar, dass es den Mentor damals gegeben hat. Der hat mir sehr viel Vertrauen geschenkt, mich sehr viel gefördert. Auch oft ins kalte Wasser geschmissen, muss ich sagen. Bin ich auch dankbar für. Hat mir aber auch Richtung Weiterbildung einiges ermöglicht. Mhm. Beruflich dann neue Verantwortung gegeben und mich dann tatsächlich nach dann, ich glaube, 2 internen Stellen im Außenwerk ins nächste Außenwerk gesetzt. Allerdings dann in die erste Führungsposition mit, ich glaube, 21, 22 war ich da.
Respekt, ja.
War tatsächlich ein bisschen schwierig, die Entscheidung.
Ja. Für dich eigentlich schwierig?
Ja, sehr. Ja. Also bisher hatte ich war ich sehr stark mit der Heimat verbunden. Und dann hieß es ja so 300 Kilometer Richtung Südharz ins Außenwerk, auch eine Umstrukturierung von Anfang an durchführen sollen. Stand eine Transformation von der Systemlandschaft an. Also einmal Rundumschlag mit sehr, würde sagen, erfahrene Mitarbeitern, die auch schon lange Jahre dabei sind, die auch einen grundsätzlich sehr guten Job gemacht haben, aber sie müssen verstehen, dass sich was verändert und was verändern muss. Und dann kommt so ein junger, 21, 22 Jahre, Hauptzentrale in Außenstandort. Auch das ganze Thema Westen und Osten, muss man ehrlicherweise sagen, gibt es immer noch ein Stück weit. Ja, und dann stand ich da, 1.11., ich weiß noch, als ob es gestern gewesen wäre, hier bin ich. Natürlich davor mal vorgestellt, aber wenn man dann so wirklich den ersten Tag antritt, ist es schon ein anderes Gefühl gewesen, muss ich sagen. Das war
deine Rolle da genau war? Gab es eine Bezeichnung, mit der man dich da vorgestellt hat und was du dann genau dort gestalten solltest?
Ich war damals Versandleiter für die lose Logistik, also für das Silo-Bausteingeschäft für Nordostdeutschland. Mhm. Im Endeffekt von grob Dresden bis Hamburg. Mhm. Für die Baustellenlogistikabwicklung zuständig, also vom Auftragseingang bis zur Silo-Wartung, aber auch für die Disposition der LKWs. Und war ein kleines Team mit 8, 9 Leuten. 2, 3 Gewerbliche waren dabei, 6 Kaufmännische. Und ja, auf einmal ist man nicht mehr der Kollege, der tagtäglich telefoniert, sondern der Vorgesetzte, der im Büro sitzt. Und das war auf jeden Fall die größte Veränderung, aber auch der größte Entwicklungsschritt damals.
Ja, und dein Mentor zu der Zeit hat dir die Möglichkeit gegeben. Das heißt, er hat ja auch Potenzial in dir gesehen, ne? Wie lief dann die Vorbereitung darauf? Wurdest du als Ortsführungskraft vorbereitet? Also, dass das Thema fachliche Beherrschung ja ganz klar man dir zugetraut hat, ist ja das eine, ne? Man muss dir ja auch zugetraut haben, dass du jetzt Menschen führst, die teilweise viel älter wahrscheinlich sind als du. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Altersstruktur war. Kannst ja vielleicht nochmal kurz drauf eingehen. Aber wie hat man dich auf Führung vorbereitet?
Gute Frage. Es ging tatsächlich alles relativ schnell. Natürlich hat man das ein oder andere Seminar, auch Inhouse-Seminar, was bedeutet es, Führungskraft zu sein, von Kollegen zur Führungskraft. All diese Dinge, aber was er gesehen hat, ich hatte damals den Job Disponent für, ich glaube, rund 60 LKW-Fahrer und wie ich mit den LKW-Fahrern umgegangen bin. Es ist auch irgendwo indirekte Führung als Disponent und hat gemerkt, wie ich mit Leuten sprechen kann, wie ich auch die unangenehmen Dinge wie, du musst heute nach draußen bleiben, mit dem LKW-Fahrer bespreche. Und da hat er einfach gemerkt, okay, das Sprechen mit den Menschen, das traut er ihm zu, aber was bedeutet es, Führungskraft zu sein? Da habe ich natürlich ein paar theoretische Seminare besucht. Zudem hatte ich viele Einzelgespräche mit ihm. Was bedeutet es? Er hat mich auch über die ganze Zeit hinweg unterstützt. Also er war auch weiterhin mein Vorgesetzter, mein Mentor. Und es war eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Aber er war immer da. Egal, was ich hatte, der kam auch vorbei. Also es war nicht die eine Stunde Teams-Call, wie man es von heute kennt, also wirklich auch Präsenz vor Ort und ein Stück weit Guidance, aber sehr begeistert.
Dieses Präsenz und sich treffen und kennen, ne? Ist das auch was, wo du sagst, auch heute ist das manchmal was, auf was fehlt?
Absolut.
Ja. Und wie versucht ihr das bei deinem jetzigen Arbeitgeber auch weiter zu fördern? Oder sind ja auch immer, ist ja ein Aufwand dahinter, ne? Wir haben ja heute moderne Kommunikationsmöglichkeiten, die gab es damals auch, aber die waren vielleicht noch nicht so genutzt. Ist es trotzdem auch noch gern gesehen, dass die Menschen sich austauschen und treffen in physischen Zusammenkommen?
Absolut. Also nach der Pandemie war das eins der Punkte, worauf ich mich am meisten gefreut habe, wieder zusammenzukommen im Büro. Aktuell genieße ich den Luxus, dass alle tatsächlich räumlich auch zusammen sehr nahe sind, auch häufig ins Büro kommen. Und wir haben 2, 3 Bürotage die Woche, wo wir uns eigentlich immer sehen. Klar, der ein oder andere Business-Trip ist mit dabei, aber ich sage, alle 2 Wochen haben wir immer ein Meeting in Präsenz.
Mhm. Wahnsinn, ja.
Aber es tut auch gut. Also es ist absolut für die menschliche Nähe, wir legen es auch gern vor oder nach der Mittagspause, dass wir einfach zusammen noch was in den Mittags machen können, wo es auch um Themen abseits der Arbeit geht. Mhm. Und man merkt einfach in vielen beruflichen Dingen, dass diese Nähe zueinander gut tut, auch viele Probleme löst, die eigentlich gar nicht da sind. Ja, also ich bin absoluter Fan von Präsenzmeetings, natürlich effektiv und man schwätzt ein bisschen länger, das ist auch bewusst, aber wir haben das echt ein gutes Verhältnis.
Ist ja auch mal die Frage, ne? Was ist Teil der Arbeit? Sind nicht solche Gespräche auch Teil der Arbeit? Also meines Erachtens schon, weil genau dort auch viele Herausforderungen, Probleme, wie du gesagt hast, die vielleicht gar keine sind, auch direkt geklärt werden. weil sonst baut es sich auf. Ich glaube, wir brauchen auch eine neue Definition der Form der Arbeit, zu sagen, das ist heute auch Arbeit. Ne? Mal sagen, okay, dass wir nicht stundenlange Meetings brauchen, wo nichts rauskommt und einfach substanzlose Termine haben. Das habe ich in meiner Vergangenheit sehr häufig erlebt, um ehrlich zu sein. Also da bin ich ganz ehrlich, will ich dich gar nicht fragen dazu, weil das wäre jetzt unfair. Aber ich habe es bei uns sehr häufig erlebt, dass wir über viele Dinge, dadurch, dass wir sehr dezentral gearbeitet haben, vieles hätten aus der Welt räumen können, was wir durch die Dezentralität nicht hinbekommen haben. So, und dann brauchst du immer wieder Kommunikation und in die Standorte zu gehen, mit den Menschen zu sprechen, weil das ist, macht es ja auch aus. Man arbeitet ja an gemeinsamen Projekten, Zielen und im Erfolg des Unternehmens, ne? Und das finde ich schön, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und viele stellen ja auch das Thema Büroarbeit, Projektarbeit, Homeoffice immer wieder in so ein Vergleichsmuster. Ich sage, es kommt drauf an. Ne? Viele Menschen haben ja gar nicht die Chance, im Homeoffice zu arbeiten. Ne? Und Frau Krankenschwester oder Tochter, Hebamme, wie soll die ihre Kunden, ihre Patientin oder werdende Mütter betreuen, wenn die nicht irgendwie sich treffen? Und das ist bei uns in diesen Bürojobs manchmal so ein bisschen, warum muss ich jetzt im Office arbeiten? Aber die vergessen die soziale Komponente dabei. Ne? Spannend. Du warst dann dort in der Rolle Versandleiter, hast Kommunikation war ein wichtiger Aspekt, dass auch einer deiner Skills, also mit den Menschen auf Augenhöhe, mit dem entsprechenden Mindset kommunizieren zu können. Wie lange warst du denn da? Wie lange hast du das gemacht?
2,5 Jahre.
2,5 Jahre.
2,5 Jahre, ja. Ziemlich genau, ja.
Ja. Und dann Standortwechsel oder Themenwechsel?
Sowohl als auch. Aber das war dann die erste Rolle, wo ich mich aus einem Tagesgeschäft verabschiedet habe. Ich war sehr stark im operativen Geschäft tätig. Und damals habe ich mir dann schon gedacht, ich möchte gerne was machen, wo ich den Menschen helfe. Im Hintergrund, das geht nicht immer, wenn man operativ und Projekt- und Prozessoptimierung, operativ geht meist vor. Das ist so.
Klar. Ja. So ist Logistik eben.
Ne? So ist Logistik eben. Ja. Und da ist viel liegen geblieben, aber wir haben viele Dinge gesehen, die wir besser machen können. Und wir brauchen jemanden, der sich darum kümmert. Dazu wollte ich auch wieder Richtung Heimat. Also bin ich wieder Richtung Unterfranken in die Zentrale gewechselt und habe mich dann sehr stark um das ganze Thema Versandautomatisierung und Optimierung in dem silo-losen Warebereich gekümmert. War sehr spannend, weil ich schon auch gern reise. Mhm. Und dann durfte ich sehr viel durch die Standorte reisen, habe sehr viel mit den Verantwortlichen vor Ort in den Werken gesprochen, aber auch mit den Fahrern. Im Endeffekt, der Kunde des Werks war immer der Fahrer oder ist der Fahrer. Und wenn der schnell wieder weg kann, ist es eigentlich für jeden perfekt. Das Werk hat keine unsichere Situation und der Fahrer kann schnell wieder Geld verdienen für den Spediteur.
Ja.
Und ja, da habe ich sehr viele Eindrücke gesammelt und da habe ich dann auch gemerkt, das ist es. Ja. Also Prozesse optimieren, mit den Leuten und Betroffenen sprechen, auch wirklich sich das anschauen, nicht irgendwo vor dem Bildschirm sitzen und sagen, okay, da haben wir was. Nee, ich bin auch nicht der Beste im Prozesse aufmalen. Ich muss es anschauen, ich brauche es visuell. Und dann merke ich relativ schnell mittlerweile, können wir da was machen oder passt das so? Und ja, das war dann so der erste Schritt im Hintergrund nicht operativen Geschäft für mich.
Ich finde einen Punkt super spannend, den du sagst. Also was da für mich mitschwingt ist, der Fahrer ist der Kunde. Also heute ist ja für viele der Fahrer immer der, dem man einen Tritt in den Hinter gibt. Nach wie vor, wir reden ja alle darüber, egal ob wir Speditionen sind oder Verlader sind, wir haben Fahrermangel und wo kommt der her? Die Reflexion der Wertschätzung, überhaupt mal darüber nachzudenken, einem Menschen zu helfen, hast du gesagt, ja, in dem Fall jetzt mal auch dem Fahrer zu helfen, dass der nicht lange am Werk steht, sondern wieder fahren kann und unterwegs ist, ist ja eine super spannende Position, die du einnimmst. Also da schwingt ja dann auch die Haltung mit, die ihr als Unternehmen habt, ja, aber auch deine eigene, sonst wärst du nicht so lange da, nehme ich mal mit. Ja. Wie glaubst du, können wir das noch besser leben? Weil da draußen erlebe ich ja anderes. Der Fahrer muss aufladen, der ist Lagermitarbeiter. Ne? Vielen Branchen muss der Fahrer selber mit verladen. Zeitfenster hin oder her, wir wissen genau, wie gut oder wie schlecht diese Systeme seit 20 Jahren funktionieren. Immer Absichtserklärung, ne? Und die Realität mit ETA und Stau auf den Straßen ist ja eine ganz andere. Jetzt ein bisschen in die Fachlichkeit mal kurz abzutauchen. Wie können wir, was können wir noch mehr für den Fahrer tun? Sind das nicht vielleicht auch mal Dinge, ich glaube, das habe ich damals bei dir aufgeschnappt, wie gut geht es ihm während der Zeit, wo er bei euch ist? Also Stichwort, wir trinken jetzt hier Kaffee schön und so. Was habt ihr da gemacht in den letzten Jahren? Was siehst du da, was wir eigentlich machen müssten, um da noch den Fahrer wirklich als auch Partner zu sehen, uns Kunden zu sehen?
Ja, im Endeffekt spielt das aber auch schon sehr stark in meine nächste Position mit rein, die ich dann auch wieder nach knapp 2 Jahren machen durfte. Und zwar war ich dann verantwortlich für den Fahrerankommenpunkt in Iphofen. Iphofen ist unser größtes Werk und wir haben Service Point genannt. Dann haben sich die Fahrer gemeldet, wenn sie nicht wussten, was sie machen sollen. Und da war es mir ein sehr großes Anliegen, dass es da Obst gibt, Wasser, Kaffee, vor allem im Winter heißen Tee. Also es sind auch Kleinigkeiten mit Kleingeld, wo man dem Fahrer die doch Wartezeit dann, egal wer da jetzt für verantwortlich ist, schöner machen kann. Der Fahrer ist es meist nicht. Und geht weiter über Sanitäranlagen, macht man natürlich auch gute und schlechte Erfahrungen. Aber das sind so die Dinge, Schlafplatz über Nacht anbieten, das sind diese Dinge, wo ich sage, müssen heutzutage drin sein, weil das Problem wird sich wahrscheinlich automatisch irgendwann lösen, weil es wird keine Fahrer mehr geben oder weniger Fahrer. Und die Fahrer werden sich irgendwann aussuchen, für wen sie fahren und wo sie fahren. Mhm. Und da wird dann wahrscheinlich jeder nachziehen. Unser Anspruch ist es, vorne dabei zu sein, auch dass sich die Fahrer wohlfühlen, auch wenn es mal länger dauert. Und ein Lächeln kostet gar nichts, sage ich auch. Also freundlich sein. Ich denke mir immer, wo kommen sie her? Wie lange stehen sie schon? Wie viele Stunden im Stau? Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als ein freundliches Gesicht zu schauen und dabei einen Kaffee zu trinken.
Und dieses freundliche Gesicht zu schauen, orchestriert ihr das über das Unternehmen? Weil, also, wir sind Menschen. Ja? Man kann in den Supermarkt gehen oder in eine Apotheke oder vielleicht auch an den Service Point bei Knauf. Menschen sind halt unterschiedlich. Und da gibt es Leute, die haben mehr Belastung zu Hause, sind halt unfreundlicher, weil sie viele Probleme mitschwingen etc. Versucht ihr das zu trainieren? Also versucht ihr einen in Bezug auf Servicequalität mit zu verankern in der Rollenbeschreibung eines Mitarbeitenden bei Knauf?
Bisher weniger. Wir probieren das eher über die Mitarbeiterzufriedenheit. Ist ein Mitarbeiter zufrieden?
Ja.
Wird er grundsätzlich freundlicher sein als ein unzufriedener Mitarbeiter?
Meinst du, das ist so?
Ja.
Ja? Okay. Ja, also, kann sein. Ich habe mir über die Zufriedenheit schon Gedanken gemacht, aber gar nicht in diesem Kontext, dass ich meine eigene Zufriedenheit dann nur weitergebe, weil für mich ist das eigentlich selbstverständlich, dass ich, wenn ich im Servicebereich unterwegs bin und da Dienstleister bin, also Servicekraft, dann gehört es für mich eigentlich auch in den Auswahlprozess von jemandem, dass das auch irgendwo im Unternehmen etabliert wird, aber natürlich auch zur Persönlichkeit, dass jemand im Service gerne ist, der gerne mit Menschen zusammenarbeitet.
Absolut, ja. Gebe ich dir schon recht.
Ja. Ne, aber ich finde das sehr spannend. Also ist, glaube ich, schon, dass du sagst, Mitarbeiterzufriedenheit, wenn, ist, glaube ich, grundsätzlich eine Voraussetzung. Würde ich dir auch absolut recht geben, dass wenn jemand selber zufrieden ist, die Basis schon mal gelegt sein kann, dass er auch freundlich gegenüber den anderen auftritt. Ja. Ich sage es immer, meine Oma-Haltung. Ne? Meine Oma hat immer genau gewusst, bei mir im Dorf, wenn ich jemanden nicht gegrüßt habe und nicht freundlich war, bevor ich noch von der Schule zu Hause war, dass das der Fall war. Und er hat mich dann nicht am Ohr, das hat sie nie gemacht, aber sozusagen angehalten, Mensch, was ich dann vergessen hätte unterwegs. Ja? Die Nachbarin zu grüßen. Das wusste ich. Das habe ich 3-mal gemacht und dann habe ich die Nachbarin schon gegrüßt, obwohl ich sie noch gar nicht gesehen habe. Und das sind einfach so Dinge, wo ich sage, dieser gesunde Menschenverstand, der fehlt mir manchmal einfach mittlerweile, dass wir, so wie wir andere behandeln auch oder selbst behandelt werden wollen, auch andere behandeln. Ne? Aber das ist auch ein Thema, da könnten wir auch 2 Stunden drüber reden.
Wahrscheinlich, ja. Können wir auch.
Ja, einmal auch shiften, genau, ist ein Thema für Shift. Ja. Ja, genau, richtig. Also dann dort mehr in diese Rolle dann auch rein, mehr zu gestalten, nicht nur operativ unterwegs zu sein, Gestalter zu sein. Hast du dich in der Zeit bewusst verändert? Bist du reifer geworden? Sicherlich, mit den Jahren bestimmt. Aber hast du Dinge an dir festgestellt, die du auf einmal auch anders gesehen hast?
Ja, also ich muss sagen, durch den Schritt vom Operativen raus auch den Blick für das Ganze mal zu haben oder bekommen zu haben, war für mich persönlich auch ein sehr wichtiger Schritt. Auch das ganze Thema Fahrerproblematik und was passiert, wenn wir davon keine mehr haben. Das wird einem erst so bewusst, glaube ich, wenn man sich mit den Fahrern unterhält, auch sieht, wie es denen geht. Und das hat mich persönlich schon berührt, kann ich schon sagen. Weil ich glaube, wenn wir irgendwann keinen Fahrer mehr haben, wird vieles zusammenbrechen.
Ohne Fahrer aktuell, ja, bei allem autonomen Hype, kann ich mir das noch nicht ganz vorstellen, wie das ohne Fahrer gehen soll. Ich habe eine These und ich glaube, ich hoffe, dass das so kommt. Ich habe gesagt, in 10 Jahren werden LKW-Fahrer, Kurierfahrer, werden Traumjobs sein, weil sie gut bezahlt werden, weil sie Wertschätzung erhalten, weil in der Welt, wo alles digital ist, das Einzige, was bleibt, ist die Logistik, weil wir physische Güter bewegen müssen und werden. Und die, die sie bringen, ab und zu vielleicht auf Langdistanzen einen autonomen Truck oder vielleicht auf der letzten Meile die eine oder andere Drohne, wo aber auch jemand wieder hinlaufen muss und sie bestücken muss, aktuell ja noch, wird von Fahrern oder Fahrerinnen, was auch immer, für ein Geschlecht, ausgeführt werden. Und ich glaube, das werden tolle Jobs werden in der Zukunft. Ja? Wenn dieser Hustle nicht mehr da ist, wenn dieser permanente Druck von den Kunden auch, die dann irgendwie auf ihre Pakete warten, nun bist du im B2B unterwegs und eure Kunden kriegen große Silo-Trucks an die Baustelle geliefert oder wo auch immer hin, ist noch ein bisschen was anderes als jetzt in der Konsumerwelt, aber ein Umdenken muss zwangsläufig stattfinden. Würdest du, glaube ich, unterstreichen, oder?
100%.
Ja. Ja, ich finde es interessant, weil gerade dadurch, dass du so dicht dran bist an diesem Thema Fahrer, entstehen ja auch wiederum ganz neue Ideen und Wirkungsfelder für euch im Unternehmen. Was sagst du denn so, wir wollen nicht groß über das Unternehmen reden, aber die Trends, die du gerade siehst in der Logistik für die nächsten 5 Jahre, was sind denn so Themen, mit denen ihr euch gerade beschäftigt oder du dich beschäftigst, unabhängig jetzt mal von deinem Arbeitgeber, was siehst du so für große Trends?
Also das größte Thema ist die Transparenz über die Daten, die auch heute noch nicht komplett da sind. Die Systemlandschaften zu befähigen, dass sie voneinander wissen. Da sind wir als Bauindustrie tendenziell immer hinten dran, muss ich sagen. Da sind wahrscheinlich große Logistiker deutlich weiter. Aber ich glaube, am Fahrermarkt oder am Frachtmarkt wird sich gar nicht mehr so viel verändern. Also es geht zurück, die Anzahl der Fahrer, ich weiß gar nicht, wie viel Stand 25 fehlen. Ich glaube, es geht weiter zurück. Es wird interessanter, Spediteure ansprechen zu können. Die Logistik wird kleinteiliger, komplexer, alles keine Geheimnisse. Also ich sehe den Trend zur Kleinteiligkeit, aber auch immer mehr zur Komplexität.
Ja. Ja, und diese Komplexitäten zusammenzubringen, ist sicherlich noch eine große Aufgabe für die nächsten Jahre. Ne? Ist aber so diese Bedrohungslage mit KI, ich sehe die in einigen Bereichen, aber in anderen Bereichen sehe ich sie gar nicht. Ich sehe sie eher als Notwendigkeit, dass wir vielleicht ein Stück weit auch effektiver werden durch KI. Ja? Wo heute die Effektivität, wenn man sich auch die Zahlen mal so anguckt, wie unsere Effektivität im Vergleich mit der Effektivität, nehme ich jetzt mal vielleicht nicht immer das beste Beispiel für, sehen wir ja gerade so aus der Presse, mit der USA vergleichen, dann ist seit 2005, 2006 die USA extrem effektiv geworden und Europa dümpelt. Ne? Das hat Gründe, das hat Kapitalgründe, warum haben nicht so viele Förderungs-VC-Möglichkeiten in Europa, wir haben Mehrsprachigkeit, sicherlich auch für Knauf, für deinen Arbeitgeber ein Riesenthema, ne? Unterschiedlichste Märkte, unterschiedliche Sprachen, wie bedient man das alles, ne? Wie bringt man das zusammen, Transportmärkte, die sehr kleingliedrig sind, Osteuropa jetzt hier und so weiter und so fort, aber also dafür brauchen wir Technologie und am Ende brauchen wir den Menschen und das zusammenzubringen irgendwie ist eine spannende Herausforderung, gerade wenn der Mensch angespannter ist, weil er mehr Ängste hat, weil er mehr Krisen sieht, ist das sicherlich eine Aufgabe auch an Führung, die wir in die Unternehmen bringen müssen. Ja, also spannende Facette. Ich möchte nochmal zurückkommen auf deine Station und auch Menschen, die dich begleitet haben. Du hast ja mit deinem Mentor gesprochen. So der Erste, der dich eher kalte Wasser geworfen hat, dir die Möglichkeiten gegeben hat. War das jemals ein Problem intern, dass du kein Studium hattest oder nicht studiert hast?
Bisher nicht. Ja. Und beide Mentoren, also ich bin dann gewechselt, hatten auch lange Zeit kein Studium. Die haben den gleichen Werdegang,
ja,
Kaufmann gelernt, eine Weiterbildung irgendwo gemacht. Und die haben es eigentlich sehr weit gebracht oder sind ja auch immer noch im Unternehmen. Und die fördern auch wirklich bewusst solche Leute, die Lust drauf haben, die mutig sind, die, ja, die machen die Tür auf, aber es muss auch immer durchgehen, ja. Mhm. Und das sehen sie in manchen Menschen und geben die Möglichkeit, machen die Türen auf. Und ja, ich bin einer davon, der durchgegangen ist, und da bin ich bis heute froh drüber.
Ich würde vielleicht eine steile These aufstellen. Ist es vielleicht manchmal sogar hinderlich, wenn die Leute 4 Jahre, 5 Jahre in so ein Studium investieren, für Dinge, die sie in dem Operativen gar nicht benötigen? Also ich kenne da einen, der spricht gerade mit dir, ne? Der hat aus seinem Studium vielleicht 3% oder 4% mitnehmen können für das, was er zukünftig gebraucht hat. Aber jetzt mal, ist schlecht, das zu bewerten aus deiner Sicht, ne? Aber vielleicht ich andersrum. Fehlen dir heute Dinge, wo du sagst, da hätte ich gern ein Studium gehabt? Bis auf die Partys?
In gewissen Dingen glaube ich schon, dass es ein Stück weit Reife mit sich bringt, auch in gewissen Themen. Auf jeden Fall. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich sicherlich, ich habe mich noch nie woanders beworben. Mhm. Mir hat nie ein Titel gefehlt in der Bewerbung. Mhm. Ich sehe es mehr als Titel für eine Bewerbung, aber sicherlich werden auch ein paar inhaltliche Themen dabei sein, wo man sagt, ja, wäre noch ein bisschen mehr fachlicher Input sicherlich interessant.
Mhm. Ja, was ich vielleicht sehen könnte, wäre so ein Thema, wo ich dich jetzt auch gerne mal fragen würde, interne Netzwerke. Also was man ja auch aufbaut während des Studiums, sind ja Netzwerke, ne? So, oh, Netzwerk begleitet mich mein Leben lang, und es ist gewachsen über Vertrauen. Wie ist das mit dir? Hast du Netzwerke intern? Also über die du reden magst, nicht die Info, die unterm Radar?
Ich glaube, dafür wird ich mittlerweile gelobt.
Okay.
Für mein Netzwerk. Ich habe ein sehr breites Netzwerk. Ich bin immer daran interessiert, auch neue Leute kennenzulernen. Mhm. Teilweise ist es auch anstrengend, das Netzwerk am Laufen zu halten. Bin ich auch gespannt, wie es bei Shift 3 weiterläuft.
Ja, da bin ich auch gespannt, ja.
Nee, in alle Richtungen. Allein durch die Ausbildung. Ich glaube, ich bin 17 Abteilungen durchlaufen. Und dann kommt man immer wieder in Kontakt durch 2, 3 verschiedene Stationen. Neue Ansprechpartner. Natürlich hält man es nicht zu allen aufrecht. Aber Richtung IT, Richtung Einkauf, es ist eigentlich durch die komplette Firma oben, unten, links, rechts vernetzt. Und auch in großen Firmen ist es von Vorteil, wenn man mal noch den kurzen Dienstweg nehmen kann. Mhm. Wenn man das iPhone nicht eingerichtet bekommt und einer weiß, wie es funktioniert.
Funktioniert, ja. Ja.
Ja.
Das ist sehr interessant. Und das so die Wege, 17 Stationen, sagst du?
In der Ausbildung ungefähr 17 Abteilungen, ja.
Ja, 17 Abteilungen. Das klingt sehr stringent. Ja, du bist ja jetzt Ende 20, ne, wenn ich richtig informiert bin. Wo waren deine Downer, beruflichen Downer aktuell, in den letzten Jahren? Gab es welche?
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich würde schon sagen, mit 21 in der Führungsrolle an einem Standort, wo man erstmal alleine ist, weg von dem Heimatort, das war schon erstmal ein Pflock, muss ich sagen. Und dann gibt es natürlich Themen, woran man arbeitet und viel Arbeit reinsteckt, viel Hirnschmalz reinsteckt. Und dann wird gesagt, naja, passt eigentlich gar nicht. Mhm. Ja. Faires Feedback, natürlich auch gegeben, was nicht passt, aber das dann schon mal, wo man sagt, okay, letzten 2 Monate nichts anderes gemacht als das und im ersten Termin, nee, eigentlich eine Themaverfehlung. Und ja, es sind natürlich paar Downer, die man schlucken muss, aber man wächst auch dran. Also man geht dann anders an die Themen ran, man merkt, man muss vielleicht früher jemanden abholen oder bei sich auch Hilfe suchen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man auch sagt, hey, ich verstehe das gar nicht, was da jetzt machen soll oder was von mir verlangt wird oder erwartet wird. Und bisher bin ich damit auch gut gefahren, wenn man dann wirklich gesagt hat, hey, erklär es mir bitte nochmal.
Mhm. Ja, ja, absolut spannend. Reflexion. Gehst du regelmäßig in Reflexion? Ich finde das immer, also warum frage ich danach? Ich finde das immer sehr beeindruckend, weil ich ja mit vielen jungen Menschen auch arbeite. Und wie reflektiert sie heutzutage schon sind? Also ich habe erst immer Lebenskrisen gebraucht, berufliche, als auch, nee, private gab es nicht so viele, aber berufliche Lebenskrisen, zum Glück, die mir eigentlich nochmal aufgezeigt haben, darüber mehr nachzudenken, wer ich eigentlich wirklich bin. Wie ist das bei dir? Gehst du da regelmäßig in Reflexion? Hast du Leute an der Seite, Familie, Frau, Eltern, mit denen du auch dir nicht nur berufliches Feedback holst, sondern persönliches? Person Marco?
Ja, also mein zweiter Mentor ist ein sehr starker Mensch, also der sehr stark aufs Menschliche achtet und er reflektiert sich jeden Tag, sagt er. Mhm. Und der ist Anfang 50. Mhm. Und auch die Mitarbeitergespräche waren mit ihm sehr anders, als ich es gewohnt war. Auch sehr viel Richtung Reflexion, wie ich mich sehe, wie ich ihn sehe. Und da habe ich schon auch viel gelernt. Natürlich auch von der Frau daheim. Ja. Wir unterhalten uns sehr oft über die Entwicklung, persönliche Entwicklung, über Ereignisse, woran man wächst. Und ich würde sagen, ich mache es mehr und mehr, weil es mich auch weiterbringt. Weil ich sage, okay, das war vielleicht jetzt nicht ganz gelungen. Und sich auch eingestehen, dass man darin nicht gut ist. Und das auch gut finden, dass man nicht gut ist. Also man muss auch nicht alle Schwächen bearbeiten, aus meiner Sicht.
Definitiv, sehe ich auch so. Weil es kostet unheimlich viel Energie. Und lieber die Energie zu bündeln auf die Stärken, ist auch eine Sache, wo ich gute Erfahrungen mitgesammelt habe. Also, ich muss es nicht allen recht machen. Und ich muss auch nicht in meiner Rolle der Beste im Allen sein. Weil warum soll ich dann andere Leute überhaupt in das Projekt holen oder einstellen, wenn ich besser bin als die in diesen Themen, die ich mache? Und das ist aber ein Reifeprozess. Und es ist schön zu sehen und zu hören, dass du da auch bei dir im Umfeld auch immer Menschen hast, die genau das unterstützen und auch so sehen und von denen du lernen kannst. Und heute der Mentor, ist der noch an deiner Seite, der jetzige?
Nee, aktuell nicht.
Aktuell nicht. Hast du heute Bezugspersonen, Menschen, von denen du gerade sagst, da kannst du dir vieles abschauen, da lernst du, da holst du dir Inspiration? Es kann der unterschiedlichste Level haben.
Da gibt es mehrere auf jeden Fall, aber keinen, wo ich jetzt dabei bin und sage, okay, das ist die Person, sondern wirklich bei mehreren Leuten, wo ich mir auf vielen verschiedenen Terminen, Veranstaltungen immer ein Stück weit was abschaue.
Ja. Und du als Mensch, als Typ, hast du konkrete Ziele oder ist der Weg dahin für dich das Ziel allein schon? Sagst du, da will ich stehen, wenn ich 30, 35, 40, 50 bin? Oder sagst du, ich lass mich jetzt mal treiben, ich guck mal, was da kommt, mach mein Ding?
Spannende Frage, kriege ich intern auch gestellt.
Ja?
Ja. Also von der Position her weiß ich das gar nicht.
Ja, mich interessiert die Position, ich kann dir ja keine geben. Mich interessiert einfach mal deine Haltung, wo du sagst, ich habe so Lebensziele.
Also ich habe das Ziel, Menschen zu helfen nach wie vor. Und für mich ist es ganz konkret wirklich der Fahrersituation entgegenzuwirken. Und egal in welcher Position oder Job, natürlich auch zu reifen, was Neues kennenzulernen, ständig zu lernen. Aber wenn ich jetzt gefragt werde, wo will ich mit 50 sein?
Vielleicht gibt es keine Antwort, das ist auch gut. Ja. Ich frage nur so danach, so ein bisschen zu verstehen, wie so diese innere Motivation, auch jeden Tag das zu tun, was man tut, wo die so herkommt, ne? Und was dich zieht. Weil drücken muss man dich ja nicht. Du hast ja einen Sog, du hast ja eine intrinsische Motivation für dieses Unternehmen, wo du bist und für die Themen, an denen du arbeitest. So, und die kommt ja irgendwo her und die interessiert mich eigentlich, so ein bisschen besser zu verstehen, wo das bei dir herkommt. Wo du, manchmal ist das ja mit Zielen verbunden, manchmal ist es einfach mit der Aufgabe verbunden, die man hat. Dadurch, dass du jetzt ja viele Aufgaben auch schon gemacht hast, ist vielleicht das auch gerade deine innere Unruhe, immer wieder was Neues kennenzulernen. Man sagt so 17 Abteilungen, what is next? Ne? Gerade so eine große Firma bietet natürlich mit dieser Facette unheimlich große Spielräume. Okay, wenn ich jetzt so intern gucke, das ist das, was mich so am meisten fasziniert. Ne?
Also schon nochmal Richtung Ausland, ist natürlich mit Familie nicht so einfach. Die Möglichkeiten bestehen. Finde ich unheimlich spannend, auch nochmal eine komplett andere Kultur kennenzulernen, auch in einem anderen Geschäftsumfeld zu arbeiten. Aber da haben wir intern so viele Möglichkeiten, dadurch, dass wir weltweit agieren. ist sicherlich nochmal interessant in ein paar Jahren, wenn die Kinder auch ein bisschen größer sind. Aber so der nächste Step ist für mich noch gar nicht so klar.
Mhm. Ja, spannend. Ist ja auch eine Aussage, mit der ich sehr gut arbeiten kann. Ich würde gern ein Thema noch ein bisschen vertiefen. Und zwar, du hast es vorhin angesprochen, Logistik ist ja eher immer sehr kurzfristig denken und kostenintensiv. Wie kriegst du es dann hin, trotzdem den Blick für die Zukunft zu behalten? Du sagst, du willst Menschen helfen, ne? Also gibt da ja so verschiedene Strategien, langfristiger Blick. Ich sage immer ganz gerne, die einfachste Erklärung für mich ist immer Effizienz und Effektivität. Und ich konnte das früher gar nicht erklären. Also Effizienz kurzfristig, einfach Prozente rauszuholen, sei es Kosteneinsparung, um schneller zu werden. Aber die Effektivität, ob ich das, was ich tue, gerade richtig ist, hat ja langfristig vielleicht ganz andere Auswirkungen. Ne? Thema Nachhaltigkeit, was wir jetzt gerade wieder so vergessen. Wie regelt ihr das im Unternehmen? Gibt es da so Initiativen, wo man Effizienz- und Effektivitätsinitiativen zusammenbringt, wo du auch mitarbeitest?
Ja, natürlich. Also ich bin persönlich für das ganze Thema Yard-Management bei uns zuständig. Mhm. Und da spielt beides rein. Du hast sicherlich Werke, da ist das unheimlich effizient, das einzuführen. In manchen Werken ist es weniger effizient, aber auf lange Frist gesehen musst du es machen, weil die Sprachbarriere zum Beispiel da ist, vor allem im europäischen Raum. Da wirst du nicht drum rumkommen. Nachhaltigkeit im Sinne von CO2-Ausstoß jetzt weniger bei dem Thema, aber auch wir können uns nicht erlauben, den Fahrer 2 Stunden auf dem Hof stehen zu lassen. Ob das jetzt wirtschaftlich gerade Sinn macht oder nicht, ist sicherlich nicht immer gegeben, aber wir müssen in die Richtung denken, dass nicht jede Initiative den Return bringt.
Mhm. Ja, also es ist ja schon eine mega große Erkenntnis, ne? Dass wir nicht nur immer in Return on Invest denken können, vielleicht auch nicht in kurzfristigen Return on Invest denken können, weil sonst wären vielleicht viele Technologien und viele Verbesserungen auch gar nicht entstanden, wenn wir einfach nur kurzfristig gedacht hätten. Immer so die tollen Beispiele, die man so Leadership-Seminaren dann hört, ne? Dann hätten wir ein Pferd mit 7 Beinen oder sowas, ne? Dass wir gesagt, wir hätten die Postkutsche weiterentwickelt, aber nie das Automobil erfunden. Oder heute noch mit Fackeln irgendwie in der Wohnung sitzen und nicht mit der Glühbirne. Und das ist halt so dieses Inventertum, ne? Diese Pioniere zu sein, nach vorne zu gehen. Das finde ich sehr spannend, wie gerade das große Unternehmen managen, wirklich nicht nur innovativ zu sein, sondern auch zukunftsfähig zu werden. Sich da ständig auch in Frage zu stellen mit gewissen Dingen. Und gerade in der Logistik bieten sich ja jetzt sehr, sehr viele Chancen gerade an. Wenn wir jetzt allein mal so ein bisschen in Nachhaltigkeitsthemen denken, da wissen wir noch gar nicht, dass wir vielleicht den Prozess so lassen, aber die Technologie oder der Antrieb oder was auch immer ist was anderes. Und wenn wir da nicht rangehen, dann werden wir da auch nichts bewegen, meines Erachtens. So diese Enkelfähigkeit und Zukunftsfähigkeit herzustellen für die nächsten Generationen, ne? Für deine Kinder, meine Kinder. Und da einfach was zu hinterlassen, was einfach auf einem positiven Fundament gebaut ist oder positiven Acker angebaut wurde. Ne?
Ja, absolut. Also ich bin auch sehr froh, auch bei uns in der Gruppe, dass da grundsätzlich die Nachhaltigkeit und an die nächsten Familiengenerationen gedacht wird. Wir sind noch 100% in Familienhand und das soll auch so bleiben. Und die denken auch in mehreren Generationen. Mhm. Und das ist natürlich schon auch ein Stück weit Sicherheit, die man bekommt.
Ja. Du hast das Thema Yard-Management angesprochen. Bist da ja jetzt verantwortlich für große Initiativen, die da gestartet wurden. Wo siehst du da die größten Hebel aktuell im Yard-Management? Sprache, Fahrer?
Es kommt ein Stück weit auf den Markt an. Die USA tickt anders als Europa. Bisher sind wir sehr auf Europa fokussiert. Da ist es schon einerseits die Kommunikation, auf der anderen Seite sind wir wirklich sehr schnell auch gewachsen mit den Werken, sehr viele manuelle Prozesse, intransparent, wir wissen nicht wirklich, was passiert. Und das sind so die Hebel, einerseits die Transparenz, aber auch die Automatisierung von, sei es eine LKW-Waage anzubinden, ja, ans ERP. Aber all diese Dinge, die im Endeffekt dem Fahrer helfen, das ist der große Hebel, die Zeit auf dem Hof zu verringern.
Also immer wieder die fahrerzentrische Sicht. Ja? Das ist für euch Dreh- und Angelpunkt sozusagen auch bei diesen Projekten ja auch mit den Nebeneffekten, interne Nebeneffekte, Effizienzsteigerung, die man hat, dort am Standort auch ziehen möchte und Datentransparenz zu schaffen, Einheitlichkeit zu schaffen.
Ja, genau. Ja. Trifft es perfekt.
Ja, okay. Und was siehst du da als größte Herausforderung?
Menschen.
Die Menschen, ja?
Ja,
schon. Akzeptanz?
Akzeptanz weniger, weil sie schon relativ schnell merken, was für ein Benefit habe ich davon. Und dann aber auch wieder der Fahrer. Ist er gewillt, das zu nutzen? Bei den eigenen Mitarbeitern, da merkt man relativ schnell, okay, ich muss nicht mehr raus aus meiner Komfortzone. Auf einmal kann ich eine Nachricht senden, die in seiner Landessprache ankommt. Ich muss nicht mehr mit Händen und Füßen erklären, was jetzt zu machen ist. Und bei den Fahrern wird es wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, bis sie verstehen, okay, es hilft auch mir. Aber das ganze Thema Change, ja. Change, aber auch Zeit in dem operativen Geschäft. Ich hatte es vorhin gesagt, das operative Geschäft geht immer vor. Und bei uns ist es üblich, dass es nicht unbedingt gleich zwei Projektmanager gibt im operativen Geschäft, wenn wir Projekte einführen. Also es wird meist noch nebenbei mitgemacht und das ist eine große Gefahr, schon auch bei uns intern, wenn wir das operative Geschäft noch mit Projektgeschäft belasten.
Ja, und so ein Thema wie Change, wird vorsensibilisiert oder danach oder mittendrin?
Wir kommen von danach jetzt zu mittendrin. Ja. Und der Plan ist aber schon ins Vorher zu kommen. Also schon relativ zeitig die Mitarbeiter oder die Betroffenen darüber zu informieren, was bedeutet das. Wir sind noch relativ jung und frisch bei dem Thema, würde ich sagen. Aber für die Zukunft ist schon geplant, dass wir eigentlich schon vor dem Kickoff informieren, was bedeutet das.
Ja, ich habe das auch mal miterlebt. Da war ich Teilprojektleiter in Spanien für Nestlé und war noch bei der SAP. Und da war es auch ganz extrem für mich zu sehen, weil die Projektleitung hatte dort, ich weiß gar nicht, wie Nestlé selber und IBM, glaube ich, ein Riesenprogramm, was gestartet wurde, SAP-Einführung in allen Nestlé-Gesellschaften, dass schon vor dem Projekt, halbes Jahr vor, unheimlich viele Change-Prozesse angestoßen wurden. Also Sensibilisierung. Das Projekt, das Vorprojekt hatte, glaube ich, einen ganz tollen Namen, heißt so wie meine Tochter Elisa.
Okay.
Ja, so hieß das. Das stand für, auch für irgendwas, ich weiß nicht wofür. Aber wir waren schon vor der Projektphase auch in dem Standort, weil gerade dort 60 Werke, ja, alles Distributionscenter, verschiedene Business Lines von KitKat über Eiscreme und Co. Und dann sitzt du da als Deutscher mit deinen Englischkenntnissen und versuchst Katalan, Portugiesen und Spanier, ne, bewusst so in diesen Sprachkorridoren Change-Prozesse schon klar zu machen im Vorfeld. Es hat sich aber ausgezahlt. Am Ende waren trotzdem noch genügend Herausforderungen da. Aber wie du es sagst, ich kann es nur bestätigen, gerade in so großen Programmen, selbst mit kleinen Änderungen wie vermeintlichen Yard-Management, ändere ich ja Dinge, weil ich die Schnittstelle zum Fahrer, zur Transportorganisation ändere. Ne, dass das gut. Also meine Lernkurve da war damals, es sollte gut kommuniziert sein. Menschen müssen nicht, ich hasse dieses Wort abholen, ne? Ich finde, die Menschen müssen den Vorteil erkannt haben und müssen Fans davon sein. Müssen sagen, okay, wow, das bringt uns einen Vorteil. Das ist jetzt mehr Arbeit, aber es wird honoriert und wenn es läuft, habe ich einen Vorteil davon. Und nicht einfach nur was überzustülpen, was wieder mehr Aufwand schafft. Das ist ganz klar Kommunikation. Ich glaube, das ist cool, dass jemand wie du, der, ich sag's mal bewusst, Stallgeruch hat, ja, im positiven Sinne, den Laden positiv, dieses große Unternehmen, lange kennt, viele Abteilungen gesehen hat, eine ganz andere Verlässlichkeit, Verbindlichkeit ausstrahlt, als jemand, der von außen kommt und sagt, den müsst ihr jetzt machen. Ja? Aber warum? Ne? Dann gehen die Arme zusammen, müssen mal eingeschränkt werden. Finde ich mega spannend. Ich finde es trotzdem immer noch krass, dass viele Unternehmen das unterschätzen. Und so, machen wir ein IT-Projekt. Na, ist ein Business-Projekt. Und gerade wenn ich mit Fahrern von außen rede, es ist ein Kollaborations-Verbindungsprojekt. Ja, und spannend zu sehen. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial, auch für Dinge wie bei uns jetzt mit Shift, das noch mehr in den Fokus zu rücken. Ja. Aber mal gucken. Ja, jetzt bin ich ein bisschen philosophisch geworden. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich noch mal eine Frage stellen, richtig, in deine Richtung. Gab's so one mega Event für dich selber, also ein so ein Game-Changer-Event in deiner bisherigen, jetzt könnte ich sagen Karriere, aber ich würde mal sagen in deinem Leben. Was waren so die, Was waren so die wirklich wichtigen, der oder die wirklich wichtigen Momente in deinem Leben?
Das ist jetzt eine sehr gute Frage.
Ich weiß. Und gar nicht einfach zu beantworten.
Also ich hatte das Glück, intern sehr oft am richtigen Ort zu sein. Aber wenn ich jetzt auf einen Moment kommen müsste,
gab es Game-Changer-Erlebnisse? Geburt deiner Kinder? Geplante Hochzeit, die nicht stattgefunden hat? Spaß beiseite.
Ja? Alles gut. Natürlich, also im privaten Umfeld ist natürlich schon die Geburt der Kinder, die natürlich auch nochmal einen reifen lassen. Das erste Kind natürlich immer mehr als das zweite. Aber auch der erste Marathon war ein Erlebnis, wo man sich selbst mal bewiesen hat, was man...
Ich wollte gerade fragen, wieso machst du das? Das ist ja verrückt. Ja. Wieso läuft man Marathon? Das ist viel zu weit. Wie kann man mit dem Roller fahren?
Ja, es ist tatsächlich auch mit meinem ersten Mentor entstanden. Über ein Weinfest gebucht und in Zwischenstation in Irland dann gehabt mit einem Halbmarathon und da dann gesagt, okay, jetzt wird es mal Zeit für einen richtigen Lauf. Jetzt buchen wir uns da in Chicago ein und bin ich Marathon gelaufen. Ja.
Wahnsinn. Wie alt warst du da?
Da war ich 25.
Meine Güte. Und dann vortrainiert? Wahrscheinlich, oder? Man läuft doch keinen Marathon ohne vorher zu trainieren.
Viel Zeit durch die Pandemie natürlich. Ja. Viel laufen gewesen. Leider dann auch der erste abgesagt worden. Wurde dann verschoben. Aber das war 2021 im Oktober, war schon ein krasser Moment, ja.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Ja.
Und gibt es auch einen Halbmarathon?
Halbmarathon?
Ja, gibt es das da auch?
Ja, aber nicht zusammen mit dem kompletten Marathon.
Gut. Also ich habe gedacht, das wäre vielleicht noch eine Strecke für mich, weil ich Chicago sehr mag. Ja, aber okay, da läuft ein Marathon, das ist ja irre. Ja,
genau. Und aber beruflich, dieser Moment gab es für mich jetzt persönlich gar nicht, wie ich gesagt habe. Es waren viele kleinere Momente, wo ich auch sehr dankbar bin, dass da Chance und Vertrauen bekommen habe, Dinge vorzutragen, Dinge zu machen, mit denen ich sicherlich weniger betraut war, aber anscheinend ganz gut gemacht habe.
Ich bin ja ein Typ, der glaubt nicht so an Zufälle, ne? Ich glaube daran, dass es den Tüchtigen zufällt, ja? Deswegen da schon der Zufall, aber tüchtig sein und die Gelegenheit beim Schopf verpacken, wie man so schön sagt, ne? Können wir die ganzen alten Dinge von meiner Oma zitieren und meinen Eltern, diese Sprichwörter, die wir alle kennen und die wir nicht mehr hören wollen, aber da ist schon einiges dran und wenn man sich nicht zeigt, sich nicht irgendwie vortut durch positive Leistung, dann steht man auch nicht auf dem Zettel, meines Erachtens, um gewisse Chancen zu bekommen. Und das ist schon was, glaube ich, auch für dich spricht. Ich kann das jetzt nicht verifizieren, aber ich würde es mal annehmen, dass das so ist, dass du dann auch da bist und vorher gut geliefert hast und ablieferst und die Leute sich auf dich verlassen können. Ja.
Auf jemanden verlassen hat immer mehr Gewicht bekommen in den letzten Jahren.
Ja, das glaube ich.
Ja. Und es gab kaum Dinge, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich vergessen oder die Timeline gerissen oder nicht rechtzeitig Bescheid gegeben. Und das hat auch mein letzter Vorgesetzter sehr an mir geschätzt, dass er mir Dinge anvertrauen konnte, die dann auch in der Qualität zurückkommen, wo er sagt, du warst mir jetzt eine Hilfe statt eine Mehrbelastung.
Ja.
Und es ist wirklich schwieriger geworden in der letzten Zeit. Ja.
Ja. Wie würdest du für dich den Begriff Erfolg definieren?
Relativ einfach. Zufriedenheit. Mit Zufriedenheit, sage ich, ist man erfolgreich. Wenn man für sich zufrieden ist, ist das für mich mein persönlicher Erfolg. Und wenn man sich selber mal die Frage stellt, bin ich eigentlich zufrieden, ist das eine sehr interessante Antwort bei vielen.
Genau. Die Frage ist ja dann auch, oder die Antwort, die du bekommst, ist ja die ehrliche oder die zweite, wenn man ein bisschen tiefer bohrt. Ne? Weil ich habe das Gefühl, bei vielen Menschen ist es eher immer so, die erste Antwort geht in Richtung,
klar.
Hat er die Frage überhaupt ernst gemeint?
Ja.
Also, ne, wie geht's dir? Ist ja so eher, dir geht's sowieso gut, ne?
Ja.
Oder sowieso schlecht. Aber dann noch ein bisschen tiefer zu gehen, zu sagen, okay, wie zufrieden bist du wirklich? Was passiert da gerade? Was dreht? Und dann fangen die Menschen an, mal nachzudenken, ne? Und sagen, bin ich eigentlich so richtig zufrieden? Ich finde das so krass, wenn man so die Jobportale sich auch anguckt, ne? Und da dann irgendwelche Prozentzahlen sieht, wo ich gar nicht weiß, wo kommen die überhaupt her. Aber wenn da so steht, irgendwie 75%, 74% der Menschen sind unzufrieden in ihren Jobs und warten nicht, sind nicht aktiv auf der Suche, aber warten nur darauf, dass vielleicht mal ein Angebot kommt. Ich finde das immer so krass, dass man dann doch da bleibt, wo man ist, mit der Frage der fehlenden Perspektive, aber auch, ich glaube, bei vielen ist es auch fehlender Antrieb. Man hat sich sehr bequem gemacht. Und das kommt dann, glaube ich, auch bei einigen zusammen. Und wenn man so eine Zufriedenheit mit Erfolg zusammenbringt, finde ich das eine spannende Antwort, die viel auch über dich aussagt, zu sagen, so Zufriedenheit, aber dafür tue ich auch was und dafür arbeite ich und dafür bin ich dran und dafür bin ich einen Weg gegangen. Und das ist sehr interessant, sehr spannend.
Ja.
Wenn du jetzt in die Situation kommst, dass du selber Mentor bist, ich komme nochmal auf das Thema Talente zurück. Was würdest du jetzt unsicheren Menschen sagen in der Logistik? Was würdest du ihnen empfehlen, an welchen Themen sie aktuell arbeiten sollten?
Es ist natürlich einerseits das Netzwerk, das einen weiterbringt, sich jemanden zu suchen, der schon was erreicht hat oder einen ähnlichen Weg oder ähnliche Voraussetzungen hatte. Das ist das, woran ich sehr gewachsen bin. Natürlich sich auch was zuzutrauen. Ich bin auch einer, der jetzt nicht mit breitem Kreuz in jedes Thema reingeht und ja, das mache ich, sondern auch erstmal sehr vorsichtig sich rantastet, aber er fängt an. Und das sind so die zwei Themen. Einerseits Menschen suchen, die einem helfen und das Thema auch angehen.
Ja, also wirklich dranbleiben, angehen, ja, Gas
geben.
Den Mut haben, ja. Ja, und da brauchst du natürlich auch immer wieder die Möglichkeiten, dann die sich bietenden Chancen auch anzunehmen.
Mhm. Absolut.
Ja. Was sind aktuell deine größten Herausforderungen? Wo bist du gerade mutig?
Ich muss echt sagen, eine Masse abzuwickeln, die ich mir so nicht zutraue.
Okay.
Also es ist eine Vielzahl an Projekten,
ja.
Die man sich auflastet, auch parallel auflastet. Und das ist so aktuell meine größte Herausforderung intern. Wir sind sehr dezentral aufgestellt, sehr viele Gespräche führen mit den lokalen Einheiten, das Thema vorzustellen, zu präsentieren. Und da ist es tatsächlich aktuell die Masse.
Das heißt, einfach die große Anzahl an verschiedenen Projekten, Aufgaben, die du zu bewältigen hast. Ja. Und das wäre jetzt eine faire Frage, die stelle ich jetzt einfach nicht. Hast du Routinen, wie du damit umgehen kannst? Also mit dem, egal woher die vielen Projekte kommen, aber auch das zu handeln?
Ja, meist schon. Ja. Also ich muss sagen, es ist Struktur.
Ja, Struktur, ja.
Ich bin schon ein sehr strukturierter Mensch.
Ja.
Nicht immer, aber meistens. Und Struktur hilft da schon.
Was dann ist eher morgens aktiv oder eher abends oder sowohl als auch?
Sowohl als auch. Also gern außerhalb der Geschäftszeiten. Das ist einfach die schönste Zeit zu arbeiten. Entweder ganz früh oder eben spät abends, wenn die Familie so weit im Bett ist, nochmal 1-2 Stunden. Das ist eine Zeit, da hat man Ruhe, da hat man einen Kopf. Ja. Ich gehe früh gern laufen, also auch vor der Arbeit. Die erste Stunde auf Arbeit ist meist die produktivste. Wenn noch keine Termine stattfinden, Kollegen vielleicht noch nicht alle da sind, das ist schon die Zeit, wo ich mir dann auch die Struktur hinmal und dann auch nochmal sortiere, was steht jetzt als nächstes an.
Und so eine Routine hast du dann noch so in deinem täglichen Doing? Dass du sagst so, mein Tag startet immer so und so und dann habe ich entsprechende, gehe ich meine To-Do-Listen durch, strukturiere mal meinen Tag.
Ich meine, die Struktur eher mal ein Recap am Freitag.
Ja.
Was ist die Woche alles passiert? Die Woche ist oft chaotisch. Also ich habe auch so Tagesroutinen. Vielleicht noch Zähne putzen, ja.
Ja.
Aber so Routine habe ich tatsächlich weniger.
Ja.
Aber Reflexion auch, sich mal wieder alles aufmalen und das hilft mir schon.
Und das mit dem Recap, das ist spannend. Das machst du jede Woche, machst du jeden Freitag?
Ja.
Und wie ganz kurz, wie läuft das ab? Du setzt dich hin, malst nochmal die Woche auf, guckst nochmal, was gelaufen ist?
Im Endeffekt schreibe ich alles runter.
Okay.
Alles aus dem Kopf muss raus. Klassisch in OneNote oder in Outlook in eine Mail an sich selber verfasst. Und da schreibe ich mir runter, was ist zu jedem Thema passiert, was muss noch mal gemacht werden, wen muss ich noch abholen. Ja. Viel passiert auch Sonntagvormittag beim Laufen. Sonntagvormittag ist immer Long Run.
Ja.
Und da geht auch noch mal eine Stunde sicherlich auf die Arbeit. Und
ja, Wahnsinn.
Auch Sonntag wird noch mal ein paar Notizen runtergeschrieben. Mhm. Und das hilft. Also Long Run ist auch eine gute Methode, kann ich dir empfehlen. 25 Kilometer.
Okay. Long Run ist bei mir 10, also das ist total in Ordnung, weil danach hätte ich nichts mehr im Kopf für irgendeine Notiz.
Da sortiere ich viel.
Ja, ja.
Denke ich über viel nach und gut, das Gehirn ist da anders aufgestellt als.
Definitiv. Ich kann das bestätigen. Ich gehe auch regelmäßig laufen, nicht so eine wirklich Long Run Distanzen, würde ich nicht durchhalten. Meine Knie sind kaputt. Ich könnte dein Vater sein vom Alter her, also wirklich, also biologisch wird das passen mit 47 und 29, das wird schon gehen, aber ich muss auch dosieren mittlerweile, aber ich noch zurück auf den Lauf. Also ich kann das, sehe ich es bei mir genauso. Also da kommen ganz viele Ideen, ganz viele Gedanken. Bist du mittlerweile immer noch mit E-Mail und Co. unterwegs oder sprichst du auch rein? Ich habe gestern so einen Post gelesen von jemandem, wie unproduktiv ist diese Generation, also André, 47, die noch alles aufschreibt. Wir reden und sprechen nur noch in die Geräte. Wie ist das bei dir? Sprichst du da komplett rein oder?
Ich bin wirklich einer, der schreibt.
Ja?
Sowohl Social Media als auch E-Mail.
Ich bin beruhigt. Ich habe schon gedacht, ich bin wieder musste mich an die Ecke am Rand gedrängt fühlen. Aber ich sage, ich stehe ja da dazu. Ich schreibe auch noch sehr gerne, um ehrlich zu sein. Weil die Schrift und das zu sehen hilft mir extrem.
Ja, und das Runtertippen und sich mit befassen macht auch was. Speichert jetzt noch ein bisschen mehr ab.
Ja, und nochmal ein Word auch wieder zu löschen, das ich selbst geschrieben habe.
Ja.
Ich komme ja nun mal aus einer Zeit, da hat man noch Vorträge von Hand lange Zeit geschrieben und auch erste Buch geschrieben damals irgendwann, da war ich noch ziemlich jung. Auch das war handgeschrieben und ich finde es eigentlich gar nicht schlecht. Also mir hilft's. Ich sag jeder, der soll neue Technologien ausprobieren. Ich bin da auch offen bei vielen Dingen. Aber bei dem Thema habe ich noch nicht den Weg gefunden irgendwie für mich. Aber gut, muss erst jeder für sich selbst finden. Na, das ist auch sehr spannend. So, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren gerade, weil ich dich noch was anderes fragen wollte. Routinen haben wir gesprochen, wir haben über ein Recap gesprochen. Was steht bei dir als nächstes an? Irgendwie businessseitig, urlaubsseitig?
Erstmal Elternzeit tatsächlich.
Elternzeit, ja?
Okay. Die nächsten 4-5 Wochen.
Ja.
Mal raus mit der Familie.
Cool.
War jetzt ein sehr anstrengender Planungsprozess das Jahr für mich. Und freue mich jetzt auf die Zeit erstmal privat.
Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Zwei Kinder hast du, ne?
Zwei Kinder, genau. Okay. Zwei Söhne, bin ich auch sehr dankbar für. Die erfüllen das Wochenende und die Freizeit sehr. Ja. Und ja, danach geht's wieder voll los. Auch wieder sehr stark Richtung Reisen. Viel Werksbesuche in den nächsten Monaten. Einfach das ganze Thema Yard vorbereiten in den Werken.
Ja.
Freue ich mich jetzt auch schon wieder drauf. Ja. Schon einiges geplant und ja, das sind so die nächsten Schritte, worauf ich mich fokussiere.
Ja, cool. Und wir sind ja auch wegen Shift ja auch zusammengekommen, ne? Unter anderem. Ne? Nicht nur, weil ich dich sehr spannend als Person, Mensch finde, mit deiner Geschichte auch wirklich Vorbildcharakter hat, für viele haben kann. Wenn du so auf Shift guckst, was sind da deine Gedanken, Emotionen oder aber auch Dinge, wo du sagst, Mensch, wie kann ich da mitwirken? Was schwingt da bei dir so mit?
Einerseits möchte ich gern viel teilen. Also das ist mir sehr wichtig. Ich habe viel gesehen, viel auch von der Basis oder viel miterlebt. Teile da gerne meine Eindrücke, Erfahrungen. Möchte aber natürlich auch von lernen, logischerweise von vielen erfahrenen Leuten, die dabei sind. Und ich wünsche mir natürlich auf das ein oder andere Treffen, wo man ein Netzwerk auch leben lässt. Ja. Ein Online-Meeting ist zwar schön und gut, aber sich wirklich mal treffen, Zeit wirklich miteinander verbringen, nicht nebenbei noch Mails lesen oder irgendwas abarbeiten, da muss ich sagen, freue ich mich schon drauf.
Ja, das ist super spannend, dass du das sagst. Ich glaube, genau diese Zeit mal zu haben und dann nicht abgelenkt zu sein, sondern mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die auch ähnliche Herausforderungen haben, vielleicht an anderen Punkten im Leben stehen, sowohl zu geben als auch zu nehmen, also Lernender zu sein, aber auch Lehrender zu sein. Das ist eine super spannende Konstellation. Ich bin da sehr dankbar dafür, dass du da auch Interesse dran hast, in dem Netzwerk mitzuwirken, egal in welcher Form auch immer. Wir sind ja ganz am Anfang, aber grundsätzlich schon mal dein Interesse bekundet hast. Du hast viel um die Ohren, du hast große Verantwortung. Du hast eine Familie, die die größte Verantwortung im Leben immer darstellt, für die wir ja vieles machen, was wir tun und da weitergeben wollen in die nächste Generation. Deswegen bin ich da sehr dankbar, auch für die Zeit heute, dass du nach Hamburg gekommen bist, was ja nicht selbstverständlich ist. Vielen Dank dafür. Marco, vielleicht noch eine abschließende Frage. Ich habe dich ja nach deinem Lieblingssong gefragt. Ja, so ein bisschen peinlich berührt kam die Antwort. Ich weiß gar nicht. Ich habe so, ja, sehr ungewöhnlich hast du geschrieben. Peinlich berührt stimmt nicht. Ungewöhnlich. Entschuldige bitte, dass ich das so formuliert habe. Scooter, ja? Wie kommt das?
Relativ simpel. Das Lied oder der Mann.
Ja. H.P. Baxter.
H.P. Baxter, ja. Kommt ja nicht weit von hier weg.
Ja.
Hat tatsächlich auch was mit der Arbeit zu tun. Mhm. Wir hatten 2021 eine sehr spannende Systemeinführung. Ging natürlich wie jedes Projekt ein bisschen holprig an den Start. Und jeden Abend haben wir das Lied gehört. Also es war
Ritual für euch.
Ja, so ungefähr. Und das verbindet relativ viele Kollegen mit mir.
Okay.
Also es ist auch Richtung Netzwerk. Und ich habe das Lied warum auch immer angemacht. Aber es ist always hardcore.
Ja.
Und es hat zu der Zeit perfekt getroffen. Also es war 6-7 Wochen lang, war dieses Lied eigentlich abends immer dran. Und seitdem ist jetzt nicht in der täglichen Playlist, aber so ab und an. Und immer wenn irgendwo jemand ist und der hört das Lied, dann schickt er mir immer einen Auszug. Und das finde ich eigentlich.
Das ist gemeinsamer Moment, den ihr geschaffen habt, ne?
Ja, genau. Und das macht das Lied für mich aus.
Das ist sehr spannend, weil das erste Konzert, was ich mit meinem Sohn zusammen gesehen habe, war hier in Hamburg auf der Rennbahn, Scooter.
Ja.
Weil er totaler Scooter-Fan war zu der Zeit. Ich glaube, der hört das hier sowieso nicht, von daher interessiert ihn nicht so viel, was sein Vater macht. Waren wir zusammen dort im Konzert, da war er noch so ein kleiner Steppke. Wir standen da in der Masse von Leuten und haben natürlich nicht geahnt, dass das hier 4-5 Stunden dauert, bis sie endlich mal auftreten. Oh. Ja. Oh, das war ein ganz langer Nachmittag für uns beide. Und war trotzdem cool. Und deswegen, seitdem bin ich auch so ein bisschen Scooter-Fan. Also immer, wenn ich mal was höre, ich würde es jetzt nicht so bewusst anmachen, aber sehr interessant und sehr witzig und spannend, dass wir das hier als einen Einspieler nehmen dürfen. Das finde ich sehr inspirierend.
Ja, ich glaube, das freut auch sehr, sehr viele Freunde und Bekannte.
Wenn die das dann hören, die wissen dann ganz genau, jetzt kommt wieder die spannende Zeit in 2021. Oh, ich sag, da ist er wieder.
Ja, ne? Da ist er. Ja.
Marathon-Man, die Lunge. Ja. Marco, ich sag ganz, ganz lieben Dank. Wir sind nämlich schon am Ende unseres Gesprächs. Wir könnten das noch, wir wollen es ja auch fortsetzen zu anderen Themen. Das machen wir ganz bestimmt. Ich sag danke, dass du hier nach Hamburg gekommen bist. Und für das spannende Gespräch, für den spannenden Austausch, für die Offenheit. Und drück dir die Daumen, dass das alles so kommt und wird, wie du dir das vorstellst. Aber ich bin mir fast sicher, die Türen gehen dann auf, wann sie aufgehen sollen. Und das war bisher so und das wird auch so bleiben, glaube ich schon.
Ja, vielen Dank, André, auch für die Einladung hierher. Hat mich sehr gefreut, mein erster Podcast, und freue mich schon auf die weiteren.
Ja, vielen Dank. Ja, und wenn ihr, und jetzt hier noch ein kleiner Call to Action, inspiriert seid vom Markus Werdegang, dann kann ich nur sagen, empfehlt die Episode gerne weiter, wo ihr sagt, jemand zweifelt auch vielleicht gerade an sich, ist unsicher, wie er seinen Karriereweg bestreiten soll. Es gibt keinen Masterplan. Es gibt nur deinen eigenen Plan. Geht euren Weg, seid mutig, geht raus, nehmt die Chancen, die sich euch bieten, an. Und versucht das Beste daraus zu machen, weil dann das Glück des Tüchtigen auch bei euch aufschlagen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
The Shift, eine Produktion von Shift 3 und Grünberg Solutions.